NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Bundesfamilienministerin Schröder ist zufrieden, was die Zahl der Betreuungsplätze für ein- und zweijährige Kinder in Kindertagesstätten angeht. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Und außerdem im Programm: SPD und Grüne wollen den Mindestlohn einführen, wenn sie die Bundestagswahl gewinnen. Makabres Urteil in Russland und die Baumarktkette Praktika vor der Insolvenz. Zunächst aber zu einem Versprechen, das zum 1. August eingelöst werden soll. Alle Kinder, die jünger als 3 Jahre alt sind, haben dann nämlich Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte. So sieht es das Gesetz vor, aber die Skepsis war groß, ob dieser Rechtsanspruch auch Wirklichkeit werden kann. Denn zu schleppend lief der Ausbau der Kitas. Bundesfamilienministerin Schröder von der CDU hat heute eine positive Bilanz vorgelegt. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Christina Schröder beobachtet seit Monaten einen beachtlichen Endspurt.
Fast täglich werden in den Kommunen neue Kita-Gruppen eröffnet.
Mit dem Erfolg, dass zum Stichtag 1. August rund 813.000 Kita-Plätze zur Verfügung stehen werden. Das sind nach den Berechnungen der Familienministerin 30.000 Plätze mehr als der errechnete Bedarf, auch wenn rund 90.000 noch gar nicht fertig seien.
Auf Basis der Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, dürfen wir aber fest davon ausgehen, dass zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs am 1. August zahlenmäßig nahezu ausreichend Kita-Plätze real in Betrieb sein werden.
Mit einer Welle von Klagen rechnet Schröder deshalb nicht. Eine Einschätzung, die der Deutsche Städtetag zumindest in Ansätzen teilt.
Es wird im Einzelfall sicherlich Klagen geben, auch auf Schadensersatz. Ich hoffe nicht sehr oft, weil alle Kollegen in Deutschland tatsächlich gebaut haben, was das Zeug hielt,
sagt Ulrich Mahli, der Oberbürgermeister von Nürnberg und Präsident des Städtetages. Die Zahlen der Ministerin zweifelt er jedoch an und verweist auf das Statistische Bundesamt, das im März nur etwa 600.000 unter Dreijährige in der Kinderbetreuung errechnete. Auch wenn in den vergangenen Monaten noch tausende Plätze hinzugekommen seien, dürften dennoch rund 100.000 Plätze fehlen. Und zwar besonders in den Ballungsräumen, so der Nürnberger Oberbürgermeister. Er stellt außerdem die Berechnung der Bundesregierung in Frage, wonach im Schnitt 39% der Kleinkinder einen Betreuungsplatz brauchen.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie nicht stimmt. Das heißt, das Jahrhundertprojekt Kinderkrippenbau geht weiter.
Eine geschönte Bilanz sieht auch die SPD. Generalsekretärin Andrea Nahles warf der Ministerin Wunschdenken in Bezug auf die Zahl der Krippenplätze vor. Zudem sei das Angebot nicht bedarfsgerecht, da vor allem im Westen Deutschlands viele Krippen und Kitas schon um 16.30 Uhr schließen müssten, so Nahles gegenüber der Zeitung Die Welt. Nicht jeder, der einen Kita-Platz sucht, wird im Herbst einen bekommen, fürchtet auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und kritisiert die Bundesregierung.
Wenn man langfristig und vernünftig geplant hätte, dann hätte man das gesehen und wäre sich völlig klar darüber gewesen, dass in Berlin, in München beispielsweise in besonderer Weise unterstützt werden muss, dass Kita-Plätze gebaut werden.
Auch bei der Qualität der Betreuung sei noch nicht der Stand erreicht, der gut für die Kinder und beruhigend für die Eltern sein könnte, sagte die Politikerin der Grünen heute in Berlin. Sie forderte die Bundesregierung auf, das neue Betreuungsgeld abzuschaffen und stattdessen in die Infrastruktur zu investieren.
Soweit der Bericht von Katrin Brandt. Die Bundesfamilienministerin ist also ganz zuversichtlich, dass die Zahl der Kita-Plätze ausreicht. Die Opposition teilt diese Ansicht naturgemäß nicht. Was also ist von den Zahlen zu halten, die Christina Schröder heute vorgelegt hat? Anne Schneider kommentiert.
Wie hat das die Familienministerin heute so schön formuliert? Wir dürfen fest davon ausgehen, dass mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs zahlenmäßig nahezu ausreichend Kita-Plätze real zur Verfügung stehen werden. Das darf wohl übersetzt werden mit: Das Kita-Chaos wird ausbleiben, aber etliche Probleme bleiben. Denn es wird zwar für jedes dritte Kind unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz geben, bundesweit genauso wie in NRW. Im Schnitt ist also das Soll erfüllt. Nur, was heißt bei Kinderbetreuung schon im Schnitt? Was nützt es den Eltern in Münster, wenn es in Warendorf einen U3-Platz für ihren Sprössling gäbe? Was der Mutter aus Köln, die einen Betreuungsplatz in Hürth bekommen könnte? Über Ratgeber aller, welche Kita ist die richtige für mein Kind, können viele Eltern deshalb nur müde lächeln. Denn sie müssen nehmen, was sie an Kinderbetreuung kriegen können. Wenn die Kita-Öffnungszeiten nicht wirklich zum Job passen, dann wird eher die Arbeit passend gemacht. Auch wenn die Chefs meistens nicht begeistert sind, immer noch einfacher als die Suche nach einer neuen Betreuungsmöglichkeit. Dazu kommt, gerade in den Ballungsgebieten, also in den Regionen, in denen noch viele Plätze fehlen, lassen sich die Kommunen und öffentlichen Träger oft unendlich viel Zeit mit einer Zu- oder Absage. Ein echter Nervenkrieg für die Eltern. Denn ihr Arbeitgeber möchte schließlich frühzeitig wissen, wann er oder sie wieder mit ihnen rechnen kann. Und das sind keine Startschwierigkeiten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kitasuche irgendwann ähnlich problemlos ist wie die Suche nach einem Grundschulplatz, denn zu kurzsichtig ist die Betreuungsplatzplanung in vielen Kommunen. Und zwar egal, ob es sich jetzt um Kinder unter oder über 3 Jahre handelt. In etlichen Kommunen sind jetzt nämlich plötzlich die Plätze für 3-Jährige Mangelware. Dabei gibt es für sie schon seit 1996 einen Rechtsanspruch auf den Kita-Platz. Aber diese Altersgruppe ist bei der Suche nach Betreuungsstellen für die Kleineren irgendwie in Vergessenheit geraten. Schwer zu glauben, aber leider traurige Realität. Das Kita-Chaos bleibt also aus, aber zumindest in den Ballungsgebieten werden Eltern auf Betreuungsplatzsuche weiter richtig gute Nerven brauchen.
Anne Schneider kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und von den rechtlich garantierten Betreuungsplätzen für 1- und 2-jährige Kinder nun zu einem anderen Wahlkampfthema, dem gesetzlich verankerten Mindestlohn. Hier hat sich heute die Opposition vor die Presse gestellt. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Peer Steinbrück für die SPD. Und für uns hat Carsten Schabowski die Pressekonferenz beobachtet.
Lächeln für die Fotografen. Rot-Grün im Wahlkampfmodus. Die Message, egal was die Umfragen sagen, wir können es packen. Weil soziale Gerechtigkeit Top-Thema im Wahlkampf sein wird, haben sich Göring-Eckardt und Steinbrück, Spitzenkandidaten der Grünen und der SPD, den Mindestlohn ausgesucht für ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt.
Deutschland ist das letzte alte EU-Land, das noch keinen Mindestlohn hat. Einen größeren Niedriglohnsektor haben nur noch Länder wie Rumänien, Polen oder Lettland. Es geht um jeden vierten Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, die in Deutschland von einem Niedriglohn leben müssen.
Und darum, falls Rot-Grün im Herbst die Wahl gewinnt, soll es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn schon zum 1. Februar geben. Das ist das wirklich Neue. Höhe 8,50 Euro. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück betonte auch heute, das ist gerecht und vor allem vernünftig, weil der Mindestlohn Menschen
in den Stand versetzt, einigermaßen leben zu können von dem, was sie an Arbeit erbringen. Er macht Schluss mit der millionenfachen Entwertung von Arbeit, wie wir sie in dieser Legislaturperiode durch diese Regierung erlebt haben. Er entlastet den Staat, er entlastet Sie alle als Steuerzahler und als Sozialversicherungsabgabenzahler.
Und der Mindestlohn könnte auch die Binnenkonjunktur anfeuern. Ein Plus von 19 Milliarden Euro könnte herauskommen. Außerdem könnte sich der Staat dann auch Geld fürs Aufstocken von Niedriglöhnen sparen. Aber
richtig ist, dass der ein oder andere Friseur dann sagt, oh, dass ich dann den Preis halten kann für einen Schnitt. Und dann können wir uns aber alle in diesem Saal aussuchen, ob wir bereit sind, gegebenenfalls für einen solchen Haarschnitt auch 1 oder 2 Euro mehr zu bezahlen. Oder ob wir es dabei belassen, dass wir 10 bis 11 Milliarden Euro an Aufstockerbeträgen zahlen müssen.
Und dann zeigte der SPD-Mann, um was es vor allem ging. Wahlkampf nämlich. Steinbrück ging die Kanzlerin an, genauer ihre Gegenidee einer Lohnuntergrenze, auf die sich die Tarifparteien in jeder Branche selber einigen sollten.
Diese Lohnuntergrenze würde bedeuten, dass es hunderte von Mindestlohnregelungen in Deutschland geben wird. Ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen würde über Deutschland gezogen werden. Konkret bedeutet das übrigens, dass die von mir genannten Beispiele der Bäckereifachverkäuferin und der Bedienung in einem Kieler Restaurant, die hätten nichts davon, weil sie bereits einem Tarifvertrag unterliegen.
Weitere Themen der Pressekonferenz, bissige Kommentare in Richtung Schwarz-Gelb zum Betreuungsgeld, zur Reise von Innenminister Friedrich nach Washington in Sachen Datenklau durch die USA, zum Krisenmanagement bei der Euro-Rettung und eine Demonstration von rot-grüner Harmonie.
Kannst du eigentlich kochen?
Ich kann sehr schlecht kochen. Muss ich vorher meine Frau fragen.
Wir wollen erstmal zusammen regieren.
Trotzdem betonten beide,
ob es weitere Auftritte gibt, das hängt am inhaltlichen Anlass.
Es gibt keine Koalition in der Opposition oder in einem Bundestagswahlkampf.
Fest steht, das wird nicht die letzte gemeinsame Pressekonferenz von Rot-Grün gewesen sein.
Ein Beitrag von Carsten Schabowski. Makaber und zynisch ist das, was sich heute in Moskau ereignet hat. Dort hat ein Gericht einen toten Kritiker der russischen Regierung posthum schuldig gesprochen. Sergei Magnitsky, ein Anwalt, der vor 4 Jahren qualvoll in einem Gefängnis gestorben ist. Aus Moskau Christina Nagel.
Die internationale Kritik am Schuldspruch ließ nicht lange auf sich warten. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger erklärte, es sei zynisch und menschenverachtend, einen Toten zu verurteilen. Amnesty International sprach von einem Gipfel der Absurdität. Ein Prozess gegen einen Toten, das ist auch in Russland etwas Ungewöhnliches, etwas Unsägliches, meint ein ehemaliger Anwaltskollege Magnitskys. Ein Gerichtssaal mit einem leeren Käfig, mit vom Staat gestellten Verteidigern und einem Schuldspruch gegen einen, der in Untersuchungshaft qualvoll unter bis heute nicht vollständig aufgeklärten Umständen ums Leben kam. Ivan Cherkassow.
Sergei Magnitsky ist heute noch einmal gestorben. Diesmal ist er nicht im Gefängnis, sondern im Gerichtssaal ums Leben gekommen, zerquetscht von der schändlichen Maschinerie der sogenannten russischen Rechtsprechung. Sie brauchten Magnitsky, sie gruben ihn aus, um ihn zu entehren. Eigentlich aber haben sie nur sich selbst Schande bereitet.
Der Prozess sei ein Versuch, den Tod des 37-Jährigen zu rechtfertigen, erklärte der Anwalt der Witwe Magnitskys. Die Verteidigung hatte die Verhandlung bereits zu Beginn für ungesetzlich erklärt und eine Teilnahme abgelehnt. Nach russischem Recht darf ein Prozess posthum eigentlich nur dann geführt werden, wenn die Angehörigen dies ausdrücklich wünschen. Die Familie hatte sich klar gegen das Verfahren ausgesprochen. Der Richter sah es heute als erwiesen an, dass sich der russische Anwalt, der damals für ein britisches Finanzunternehmen arbeitete, der Steuerhinterziehung im großen Stil schuldig gemacht hat. Magnitsky habe das Verbrechen organisiert und zusammen mit seinem Mandanten William Browder in die Tat umgesetzt. Der gebürtige US-Bürger mit britischem Pass wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von 9 Jahren verurteilt. Zu Recht, wie Staatsanwalt Michail Resnitschenko meint.
Die Seite der Anklage ist mit der Entscheidung zufrieden. Sie ist absolut gesetzmäßig. Gemäß dieser Gerichtsentscheidung ist das Strafverfahren gegen Magnitsky wegen seines Todes eingestellt worden.
Auf ein Strafmaß wurde deshalb verzichtet. Der Fall Magnitsky hatte von Beginn an Schlagzeilen gemacht, denn der Anwalt wurde festgenommen, kurz nachdem er einen Korruptionsskandal bei staatlichen Stellen publik gemacht hatte. Für heftige internationale Kritik sorgte auch, dass sämtliche Verfahren, die sich mit den Hintergründen seines Todes beschäftigten, trotz vieler Beweise im Sande verliefen. Es gilt als sicher, dass dem 37-Jährigen, der schwer krank war, medizinische Hilfe verweigert wurde. Unklar ist, ob er auch misshandelt wurde. Zuletzt hatte der Magnitsky-Fall auch politische Folgen. Der US-Kongress verhängte im Dezember Sanktionen gegen russische Funktionäre, die für den Tod mitverantwortlich sein sollen. Das russische Parlament verbot daraufhin Adoptionen russischer Kinder durch US-Bürger.
In Ägypten hat sich die Lage offenbar etwas beruhigt. Die blutigen Ausschreitungen seit dem Sturz von Präsident Mursi sind vorbei, jedenfalls vorerst. Denn niemand weiß, wie die Muslimbrüder, zu denen Mursi ja gehört, künftig mit den veränderten politischen Verhältnissen umgehen werden. Anfang kommender Woche soll die Übergangsregierung komplett sein und unterdessen sucht Premier El-Bablawi nach einem Weg, um die Muslimbrüder doch noch in die Verhandlungen mit einzubeziehen. Aus Kairo, Frank Ludwig.
Wenn eines Übergangspremier El-Bablawi garantiert nicht in die politischen Karten spielt, dann sind es wohl die Haftbefehle, die die Staatsanwaltschaft gegen führende Köpfe des islamistischen Lagers erlassen hat. Betroffen davon unter anderem der oberste Chef der Muslimbrüder, Badia. Ihm und weiteren Islamisten wird Volksverhetzung vorgeworfen und zur Gewalt angestachelt zu haben. Konkret zum Sturm auf jene Kaserne der republikanischen Garde, in der der gestürzte Staatschef Mursi vermutet wird. Bei der dadurch ausgelösten Schießerei kamen am Montagmorgen weit über 50 Menschen ums Leben. Für Ahmed Arif, Sprecher der Muslimbrüder, sind die Haftbefehle nur ein weiterer Beweis dafür, dass sich Ägypten seit dem Sturz Mursis zurück in eine Militärdiktatur verwandelt hat. Mit den Haftbefehlen gegen unsere Führer soll unser Widerstand gebrochen werden. Das wird nicht geschehen. Wir werden uns ebenso wenig beugen wie früher unter dem Mubarak-Regime. Für Arif steht fest, dass es schon deshalb keinerlei Kooperation mit der neuen Führung hier in Kairo geben kann. Unterstützung erhält El Bablawi dabei auch von gewichtigen Stimmen im anti-islamistischen Lager. So etwa aus der Nationalen Rettungsfront, einem Bündnis von an 40 liberalen und nicht religiösen Parteien und politisch einflussreichster Gegenspieler der Muslimbrüder und ihres abgesetzten Präsidenten. Assam Shabiha aus dem Führungszirkel der Front. Die Muslimbrüder müssen in aller Öffentlichkeit jeglicher Gewalt abschwören, dann können sie teilnehmen am nationalen Dialog. Und sollten sich die Haftbefehle gegen sie als nicht rechtens erweisen, werden wir dagegen vorgehen. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Die Regierungsbildung sei eine Chance, die bitter nötige innerägyptische Aussöhnung voranzubringen. Das betont auch der prominente Kairoer Politikexperte Bashir Abdel Fattah. Es wäre verhängnisvoll für die Zukunft, wenn wichtige politische Strömungen wie die Muslimbrüder ins Abseits gedrängt würden. Bei der Bildung der Regierung sollten alle politischen Fraktionen beteiligt werden, und zwar von der Ministerrunde bis hinab in alle anderen neu zu besetzenden Positionen im Staatsapparat. Die relative Ruhe der letzten beiden Tage hat unterdessen auch die Stimmung auf der Straße hier in Kairo wieder gehoben. Viele Ägypter schauen mit größerer Zuversicht in die nächste Zukunft. Die öffentliche Sicherheit ist wichtig, aber vor allem die Wirtschaft, Investitionen, sagt einer der Befragten hier im Stadtzentrum. Und dass die Löhne angehoben werden, fügt ein anderer hinzu. Denn viele Ägypter verdienten noch immer weniger als umgerechnet 30 Euro im Monat. Doch daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Zwar haben Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate sofort Finanzspritzen, Erdöl- und Gaslieferungen in Höhe von zusammen 12 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die Währungsreserven der Zentralbank sind in den letzten beiden Jahren aber um 2/3 zusammengeschrumpft, die Investitionen aus dem Ausland um die reichliche Hälfte gefallen. Finanzfachleute sprechen deshalb von einer dramatischen Situation und warnen bereits vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit des ägyptischen Staates.
Einmal mehr wird in diesen Tagen deutlich, wie viel das Wort Asyl in Europa noch wert ist. Auf Malta sind hunderte Menschen angekommen aus Afrika, auf der Flucht vor den miserablen Verhältnissen zu Hause. Der maltesische Ministerpräsident Muscat wollte viele der Flüchtlinge gleich wieder abschieben, aber das konnte verhindert werden. Tillmann Kleinjung über die Situation auf Malta.
Allein in der vergangenen Nacht sind 212 Bootsflüchtlinge auf Malta angekommen. Sie wurden von der maltesischen Marine in den Hafen von Valletta eskortiert. Fast jeden Tag erlebt die kleine Mittelmeerinsel in diesem Sommer eine solche Rettungsaktion. Die Flüchtlinge, die überwiegend aus Eritrea und Somalia stammen, starten von der libyschen Küste. Doch die Boote, die die Schlepper zur Verfügung stellen, sind kaum hochseetauglich und völlig überladen. Wir waren über 300 an Bord, erzählt die Somalierin Akeberef Kidane, die am vergangenen Montag ankam. Ihr Ziel war Italien. Gelandet ist sie auf Malta, dem kleinsten Mitgliedstaat der Europäischen Union, der am Dienstag ankündigte, die Flüchtlinge umgehend nach Libyen zurückzuschicken. Für Kidane eine Horrorvorstellung. Das Leben in Libyen ist hart. Es gibt zu viele Probleme, vor allem für Frauen. Sie werden geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, vergewaltigt, unterworfen. Die maltesische Regierung scheint die Situation in Libyen anders einzuschätzen. Zwei Flugzeuge wurden gechartert, mit denen zunächst einmal die Männer zurückgebracht werden sollten, noch bevor sie einen Antrag auf Asyl stellen konnten. Nichtregierungsorganisationen protestierten gegen diese Rückführung und stellten einen Eilantrag an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Christina Zamit vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Diese Menschen haben das Recht, Asyl zu beantragen. Aber wir können nicht mit ihnen reden. Und so haben sie keine Chance, den Asylantrag zu stellen. Wir müssen unsere Regierung an ihre Verpflichtungen erinnern. Die maltesische Regierung wird seit wenigen Monaten vom Sozialdemokraten Joseph Muscat geleitet. In der Flüchtlingspolitik agiert der 39-jährige Labour-Politiker wie ein gnadenloser Populist. Die umstrittene Abschiebung der afrikanischen Flüchtlinge konnte nur durch eine einstweilige Verfügung des Straßburger Gerichtshofs verhindert werden. Doch Menschenrechtsorganisationen fürchten, dass Muscat bei nächster Gelegenheit ernst macht mit dem Pushback, mit dem Rücktransport. Es gibt ein Gefühl unter unseren Bürgern aus dem kleinen Mittelmeerstaat mit etwa 400.000 Einwohnern, dass wir von jedermann im Stich gelassen wurden bei der Bewältigung dieser Krise. In diesem Moment setzen wir unsere begrenzten Mittel ein, um weitere 160 Menschen zu retten, die sonst auf dem Meer ertrunken wären. So verteidigt sich Joseph Muscat in einem Interview mit Al Jazeera. Offen gibt der Ministerpräsident zu, dass er mit seiner populistischen Flüchtlingspolitik mehr Hilfe von der EU für sein Land erzwingen will. Wenn Europa so schnell dabei ist, Banken zu retten, muss es noch schneller werden, um die Menschen auf dem Meer zu retten. Das kann nicht auf unseren Schultern abgeladen werden. Wir sind der kleinste Mitgliedstaat. In den Jahren 2008 bis 2012 hat Malta 21,7 Asylbewerber pro 1000 Einwohner aufgenommen. So gesehen ist das der höchste Wert in der EU. Gleichzeitig erhält Malta Millionenhilfen aus Brüssel für die Versorgung von Flüchtlingen. Und immer wieder erklären sich Länder wie Deutschland oder Frankreich bereit, Flüchtlinge aus Malta aufzunehmen.
18 Jahre sind vergangen seit dem verheerenden Massaker von Srebrenica. Bosnisch-serbische Soldaten haben damals tausende Muslime ermordet. Heute haben deren Angehörige sowie viele Politiker der Toten in der einstigen UN-Schutzzone gedacht.
Totengebet für die Opfer von Srebrenica. Zehntausende Angehörige sind gekommen. Sie beten allein oder in Gruppen vor den Gräbern ihrer Toten. Mein Bruder ist hier begraben seit 2005. Auch mein Bruder und sein Sohn liegen hier. Jetzt wird noch ein Bruder von mir begraben. Wir waren 4 Brüder. Ich habe keinen einzigen mehr. 409 neue Gräber kamen dazu. Die Toten bekamen ihre Namen zurück. Viele Leichen konnten erst nach Jahren identifiziert werden. Doch in den Massengräbern liegen noch immer viele Namenlose. Ein Junge mit blondiertem Stoppelhaar unter dem lila Basecap verlor am 11. Juli 1995 seine Eltern und lebt seitdem im Kinderheim. Ich stamme aus Srebrenica. Mein Vater wurde hier in diesem Grab beerdigt. Für mich ist das eine Verpflichtung, an jedem 11. hier zu sein. Ich werde kommen, solange ich lebe. Meine Mutter ist seit dem Krieg verschollen. Nur wenige Grabreihen weiter betet eine Frau mit Kopftuch. Es ist ein sehr schwerer Tag für mich. Mein Mann wurde hier als einer der ersten auf dem Friedhof begraben, vor Jahren. Ich habe noch 2 Söhne. Der eine ist verheiratet, der andere hat die Schule jetzt abgeschlossen. Als mein Mann getötet wurde, waren sie noch klein. Sie erinnern sich nicht mehr an ihn. Rund 8000 Jungen und Männer wurden am 11. Juli 1995 von den bosnisch-serbischen Truppen ermordet. Die niederländischen UNO-Blauhelm-Soldaten übergaben sie widerstandslos aus der Schutzzone in den sicheren Tod. Das Massaker von Srebrenica gilt als das schrecklichste Kriegsverbrechen in Europa seit 1945. Der bosnische Politiker Bakir Izetbegovic stellte in seiner Rede zum Tag der Trauer in Srebrenica klar: Die Verbrecher müssen die klare Botschaft hören. Wir werden nie aufhören, sie zu verfolgen. Kriegsverbrechen verjähren nicht. Auch jene, die den Völkermord in Srebrenica leugnen, müssen wissen, dass sie damit ein neues Verbrechen begehen. Der serbische Präsident Nikolic hat sich zwar vor wenigen Wochen für die Verbrechen durch Serben am bosnischen Volk in Srebrenica entschuldigt, aber von einem Genozid will er nicht reden.
Carla Engelhardt berichtete über die Gedenkfeier in Srebrenica. Zu unserem nächsten Thema und damit nach Luxemburg. Das Großherzogtum wird zurzeit durch die Folgen einer Geheimdienstaffäre erschüttert. Und für die wird Ministerpräsident Juncker verantwortlich gemacht. Seine Koalition mit den Sozialdemokraten ist gestern gescheitert, aber der konservative Politiker gibt nicht auf. Näheres von Dirk Müller.
Das Verhältnis zwischen dem christsozialen Jean-Claude Juncker und einem Rücktritt dürfte mit dem zu vergleichen sein, das der Teufel mit dem Weihwasser unterhält. Man meidet sich. Und so war auch heute wieder nicht die Rede davon. Nach der Kabinettssitzung am Vormittag wies der luxemburgische Regierungssprecher ausdrücklich darauf hin, dass das Kabinett nicht zurückgetreten sei und bis zu vorgezogenen Wahlen im Amt bleibe. Am Nachmittag beriet Juncker mit Staatsoberhaupt Großherzog Henri über das weitere Vorgehen. Er muss nun über vorgezogene Neuwahlen entscheiden. Voraussichtlicher Termin in der zweiten Oktoberhälfte. Geht es nach Juncker, wird der neue Premier ohnehin der alte sein. Er will es noch mal wissen.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich nicht mehr zur Wahl antreten würde. Die Wahl wird nicht einfach werden, für niemanden, vornehmlich nicht für mich und für meine Partei. Aber wir werden um die Zustimmung der Luxemburger ringen. Die Luxemburger haben das jetzt in der Hand, nicht die Partei.
In Umfragen liegt Juncker vor allen anderen. Er ist und bleibt auch im eigenen Land beliebt. Daran ändert die Geheimdienstaffäre offenbar wenig. Juncker gab sich heute also sehr gelassen und ausgeschlafen.
Ist schon die letzten Wochen eigentlich extrem gut geschlafen. Die letzten ist besonders.
Der bisherige Koalitionspartner der Christsozialen, die luxemburgischen Sozialdemokraten, dürfen sich nur wenig Hoffnung auf einen Machtwechsel machen. Trotzdem sieht ihr Außenminister Jean Asselborn Neuwahlen als Chance. Er gilt als wahrscheinlicher Spitzenkandidat.
Diese Neuwahlen werden es ermöglichen, den Deckel, der auf uns saß in den letzten Wochen und Monaten, zu sprengen und einen Neuanfang zu erlauben.
Es waren auch die luxemburgischen Sozialdemokraten, die gestern für die Entscheidung sorgten. Parteichef Baudry hatte sich in der Debatte enttäuscht gezeigt vom Auftreten Junkers, der persönliche Konsequenzen und damit einen Rücktritt ablehnte. Für die Sozialdemokraten forderte Baudry Premier Juncker auf,
die volle Responsabilität, politische Responsabilität an dem heutigen Kontext,
dass er die politische Verantwortung für die Affäre übernimmt und beim Staatsoberhaupt dafür sorgt, dass der Weg zu Neuwahlen freigemacht wird.
Für Neuwahlen.
Und so kam es. Juncker musste einsehen, dass er seine parlamentarische Mehrheit verloren hatte und bei einem Misstrauensantrag unterlegen wäre. Den konnte er nur verhindern, indem er sich letztlich doch zu Neuwahlen bereit erklärte. Aber so richtig abgesetzt haben sich die luxemburgischen Sozialdemokraten von ihm nicht. Ihr Wirtschaftsminister Schneider erklärte heute, erstmal bleibe alles beim Alten. Und das heißt, auch die sozialdemokratischen Minister behalten bis zum Wahltermin ihre Ämter an Junkers Seite.
Seit Jahren schreibt Praktika rote Zahlen. Nun hat die Baumarktkette Insolvenz beantragt. Ulla Föhmer berichtet.
20% auf alles. Mit diesem Angebot hatte die Baumarktkette immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt gilt es als eine der Ursachen für die Pleite des Unternehmens. Denn diese Rabattaktionen trugen mit zu dem schlechten Ruf bei, den es bei Heimwerkern und Gartenfreunden hat. Und auch bei der Konkurrenz. Karl-Erivan Haub, Geschäftsführer von Tengelmann und damit vom Marktführer Obi, sagte zu der Pleite des Konkurrenzunternehmens heute,
wenn man eben jahrelang mit 20- und 30% Aktionen meint, die Kunden in den Laden zu ziehen, dann geht das einmal und im zweiten Mal muss man noch mehr Rabatt geben und im dritten Jahr noch mehr Rabatt und das noch immer länger. Es gab Jahre, da waren ein Dreiviertel des Jahres gab es Rabatt in diesem Unternehmen Praktika. Und nur dann haben die Kunden gekauft und sonst nicht. Das ist halt wie beim Drogensüchtigen. Man muss immer noch ein bisschen mehr geben, damit man noch den Kick hat. Und das Ende eines Drogensüchtigen haben wir jetzt hier an der Stelle.
Vor 6 Jahren noch hatte Praktika 30.000 Mitarbeiter weltweit. Mittlerweile ist die Belegschaft auf 18.000 geschrumpft. Doch der Kampf ums Überleben blieb erfolglos. Im letzten Jahr sank der Umsatz um weitere 6,5%. Der Jahresverlust betrug fast 200 Millionen Euro. In diesem Jahr wurden die Verluste fortgeschrieben. Zwar klagt die gesamte Branche derzeit über schleppende Umsätze. Der Winter dauerte ungewöhnlich lang, der Frühling war feucht. Darunter litt der Verkauf von Pflanzen- und Gartenbedarf, der immerhin mit einem Viertel zum Umsatz der Baumärkte beiträgt. Auch die größeren Ketten meldeten für die erste Hälfte dieses Jahres deshalb rote Zahlen. Praktika trafen die widrigen Umstände aber besonders hart. In ihrer Not verfielen die Geschäftsführer sogar darauf, statt 20% bis zu 35% Preisnachlass anzubieten. Doch das erhoffte Umsatzplus blieb aus. Die Banken waren nicht mehr bereit, weitere Finanzspritzen beizusteuern. Ein Verkauf der luxemburgischen Tochter Batisafe scheiterte. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi waren die Mitarbeiter sogar bereit, für 3 Jahre auf jeweils rund 5% ihres Jahresgehaltes zu verzichten. Aber auch dieses Angebot konnte das Unternehmen nicht retten. Nicht von der Zahlungsunfähigkeit betroffen ist die Kette Max Bahr, die 2006 übernommen wurde und nach wie vor schwarze Zahlen schreibt.
Und das war das Echo des Tages. Im Studio war Gertrud Sterzl, die sich herzlich bedankt für ihr Interesse und Ihnen noch einen schönen Abend wünscht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.